willkommen zum Eldoradio Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer.
Und ich bin Manuela Kai.
Ja, in dieser Podcast-Serie beschäftigen wir uns mit der Geschichte von Eldoradio. Und Eldoradio, das war zwischen 1985 und 1991 die erste schwul-lesbische Radiosendung in Berlin. In jeder Episode dieses Podcasts laden wir Mitwirkende von damals ein, um über ein Thema zu sprechen, das für die Arbeit von Eldoradio von großer Bedeutung war. Heute geht es um den Ort, an dem Eldoradio aufgezeichnet wurde, ausgestrahlt wurde und vielleicht auch um den Ort, an dem es überhaupt nur möglich war, nämlich Berlin, und zwar West-Berlin, um genau zu sein.
Und ich bin nicht nur die einzige Mitwirkende, die immer praktisch dabei ist als Dauerbrenner hier, sondern wir haben eine sehr gute, nette, langjährige Kollegin heute hier an Bord, Andrea Winter. Herzlich willkommen, Andrea.
Hallo Manuela, hallo Tobias.
Du bist ja immer noch dem Journalismus treu geblieben nach deiner Eldoradio-Zeit, bist heute Nachrichtenredakteurin bei der Deutschen Welle und bist sozusagen dem Medium oder den Medien treu geblieben. Was genau machst du heute?
Ich arbeite eben auch schon, mittlerweile auch schon seit Jahrzehnten beim Fernsehen, eben in den internationalen Redaktionen, Nachrichtenredaktionen der Deutschen Welle. Und obwohl ich vom Wort komme und ja auch für Eldoradio viel geschrieben habe, bin ich irgendwie im Laufe der Zeit bei der Deutschen Welle in der Bildredaktion gelandet. Da arbeitet man auch live für stündlich stattfindende Nachrichtensendungen, muss viel Bildbearbeitungen machen, animierte Grafiken, die dann alle auf einer gigantischen, millionenteuren Videowall hinter den Moderatorinnen auftauchen und so, also Live-Fernsehen jede Stunde.
Ich stelle mir vor, die Deutsche Welle ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was wir damals bei Eldoradio im Rahmen vom Sender Radio 100 erlebt haben, zu diesem ganzen Chaos und der nicht funktionierenden Technik und keine Orga. Da ist doch die Deutsche Welle wahrscheinlich irgendwie die Champions League dagegen, oder?
Man kann das natürlich auch nicht vergleichen, denn also Radio 100, dieser kleine Sender, war eben ein Sender, der ja teilweise auch durch Spenden finanziert wurde, und die Deutsche Welle hat das große Glück, öffentlich-rechtliches Fernsehen zu sein. Insofern ist das einfach aus finanziellen Gründen schon mal gegeben, dass es Champions League ist. Aber Radio 100, das war einfach guter Journalismus, und insofern finde ich, dass Eldoradio genauso Champions League war oder für mich auch heute noch ist wie damals. Und ich habe das auch schon vor 20 Jahren gesagt oder immer wieder. Für mich war es auch die schönste Art meines journalistischen Arbeitens damals bei Eldoradio, und da hat sich auch bis heute nichts dran geändert.
Wie kam es denn dazu, dass du damals bei Eldoradio angefangen hast zu arbeiten? Du kommst ursprünglich nicht aus Berlin. Was hat dich her verschlagen?
Naja, also die Liebe natürlich. Zum einen, ich komme ja wirklich aus der totalen Pampa in Unterfranken zwischen Schweinfurt und Würzburg und hatte mit 17 mein Coming-out durch Zufall, weil ich in der Tür der Umkleidekabine vom Fußballtraining mit einer anderen 17-Jährigen kollidiert bin, und wir haben uns auf der Stelle ineinander verliebt. Das war aber 1981, und in Bayern, da wurde ja teilweise wirklich zensiert. Im Fernsehen wurden schwul-lesbische Filme in der ARD nicht ausgestrahlt, und die Natur nahm aber ihren Lauf, und als wir 3 Jahre älter waren, gingen wir beide nach Berlin und haben dann uns ausgelebt und haben die Freiheit auf allen Ebenen genossen. Und ich habe dann auch sofort, das war mir schon klar, bevor ich nach Berlin kam, zum Beispiel im Asta, ein Frauenmagazin mitgemacht. Die Hälfte der Mitwirkenden dort waren lesbische Frauen, und also es war einfach die Befreiung absolut. Und irgendwann, nachdem ich ein Jahr aus England zurückkam, las ich in der Taz, Eldoradio sucht Redakteure, Redaktörinnen, Autoren, Autorinnen. Und dann war mir klar, da will ich unbedingt mitmachen. Und so kam ich zu Eldoradio.
Warum musste das damals Berlin sein? Warum bist du nicht nach München gegangen? Oder wenn du sagst, du kommst aus Franken, Nürnberg hat ja auch eine gar nicht so kleine schwul-lesbische Szene gehabt, oder?
Gesicht kann man jetzt dabei leider nicht sehen, wie du es verziehst. Nürnberg scheint nicht in Frage gekommen zu sein. Nee,
ich musste als allererstes mal betonen, dass ich wirklich auch Migrantin bin. Ich bin wirklich geflüchtet. Ich bin aus Bayern emigriert, weil Bayern gerade 1981 eben auch, heute nicht mehr ganz so schlimm, aber wahnsinnig katholisch dominiert ist. Ich komme ja auch aus einer völlig katholischen Gegend, aus einer katholischen Familie. Und Bayern war damals noch stärker als heute, aber absolut CSU dominiert. Und das war, ich habe sowieso politisch auch schon immer anders gedacht, aber gerade in der Zeit auch, als ich lesbisch wurde und bevor ich meine Freundin getroffen habe, wusste ich ja schon, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Aber ich habe nur in einer Buchhandlung in Schweinfurt ein Buch gefunden über die Beziehung zwischen Vita Sackville-West und Virginia Woolf. Und dann wurde eben Alexander Zieglers Roman »Kein Recht auf Liebe« in der ARD ausgestrahlt, allerdings in Bayern nicht. Und sonst wusste ich nichts über Homosexualität. Im Gesundheitslexikon meiner Eltern zu Hause stand, dass es eine psychische Krankheit ist. Und die Weltgesundheitsorganisation hat damals auch noch gesagt, dass es eine Krankheit ist. Die katholische Kirche hat gesagt, dass es eine Todsünde ist. Es ist also logisch, dass man dann nicht nach Nürnberg oder nach München geht, sondern so weit weg wie möglich, an den schönsten nur denkbaren Ort in Westdeutschland, den es damals gab, und das war West-Berlin. Allerdings war es auch so, dass meine Freundin dorthin ging und wir wollten sowieso zusammen sein, genau.
Welchen Ruf hatte denn West-Berlin damals im fernen, weit, weit entfernten Unterfranken?
Also meine Schwester, die ein Jahr älter war als ich und ja auch eine belesene Person, die hat mich gewarnt und meinte, wenn du nach West-Berlin gehst, dann bekommst du nie mehr irgendwo anders einen Job, weil Berlin so ein linkes Nest ist und so, ne? Aber ja, nee, Berlin war eigentlich klar, ist eine Stadt, wo geistige Freiheit auf vielen Ebenen und einfach viele Möglichkeiten sind. Auch eine sehr mutige Stadt mit großem revolutionärem Potenzial und so weiter, ja.
Hast du damals die lesbische Subkultur, die oder der Sub, das frage ich mich jedes Mal.
Das sagt jeder anders. Ja, ja. Also ich habe immer der Sub gesagt. Ich hatte so das Gefühl, die Schwulen sagen eher die Sub, die Lesben eher der Sub. Kann das gewesen sein, Andrea?
Solange sie nicht die Suppe sagen, ist es sehr gut.
Hast du das damals dich da reingestürzt in den Sub?
Ja, natürlich. Also ich war ja damals 21 und dann hat man, also in Unikreisen oder, na gut, Fußball habe ich damals nicht gespielt, aber ganz viel, Mann oder Frau, ganz viel dort unternommen, auch mit meiner Freundin. Dann sind wir, genau, von AStA auch, Frauenreferat, das war ja eben auch zu 50.
Welche Uni war das?
Freie Uni Berlin. Und das Frauenreferat war neben dem Lesbenreferat auch zu 50% lesbisch unterwandert.
Stimmt, ich erinnere mich, es gab ein Lesbenreferat, das waren nur Lesben. Und dann gab es noch das Frauenreferat, das waren fast nur Lesben.
Sehr wir sind gut, damals zum Beispiel auch mit dem AStA VW-Bus zum Lesbentreffen oder so nach München, nach München
damals,
gefahren. Ja. Allerdings habe ich damals nach dem zweiten Lesbenpfingsttreffen schon gemerkt, dass es nicht so ganz mein Ding ist. Aber ja, wir haben da ganz viel gemacht auf allen Ebenen und vor allem auch viel getanzt und geknutscht und was man halt so, ja. Also wir haben das Leben genossen und vor allem die Freiheit, auch die sexuelle Freiheit jenseits der CSU und der katholischen Kirche Grenzen.
Bei Eldoradio habt ihr ab und zu mal so Umfragen gemacht in der Sub und dort auch Lesben gefragt, wie es ihnen gefällt und warum sie gerade nach Berlin gezogen sind. Das würde ich gerne einmal kurz reinhören.
Hast du hier schon mal eine Frau kennengelernt, eine Freundin gefunden oder sowas?
Ein klares Nein.
Ja, ich bin aus München, ich komme her, weil es hier interessantere Frauen gibt und viele größere Szene angeboten wird wie in München.
Ganz gute Musik und gute Atmosphäre.
So, eigentlich ganz nett, aber bleibt ja nicht viel Auswahl. Ja? Man muss ihn einfach nett finden. Sonst kann man gleich zu Hause bleiben.
Oder den Land finde ich eigentlich ganz gut.
Bin erst seit kurzer Zeit in West-Berlin. Ich bin übergesiedelt aus Ost-Berlin und hab halt in Ost-Berlin in der Lesbengruppe mitgearbeitet. Und deshalb habe ich halt Interesse, auch hier in der Lesbenbewegung halt weiterzuarbeiten, politisch weiterzuarbeiten.
Ja, ich hab hier Frauen kennengelernt.
Und eine Freundin?
Nee, noch nicht.
Auch nicht.
Nee, also die Hoffnung habe ich auch schon lange begraben.
Ja, war das so in Berlin, dass man hier Spaß haben konnte, aber Beziehung und Liebe gab es nicht.
Das war damals auch noch nicht so hoch im Kurs wie heute. Die Kleinfamilie und die Homo-Ehe war damals noch nicht so Thema. Man wollte sich mehr selbst verwirklichen und Spaß haben und auch politisch arbeiten.
Kommen da Erinnerungen hoch, Andrea, wenn du das sowas hörst? Kannst du damit, also klingt das wie damals auf eine Art?
Ja, klingt wie damals.
Du sagtest gerade schon, irgendwie, du hast bei der Taz gelesen, dass Eldoradio ausschreibt. Und
daran erinnere ich mich gar nicht mehr, dass wir eine Anzeige da geschaltet haben, tatsächlich.
Ja, und vor allem, ich habe die Taz gar nicht so oft regelmäßig gelesen, aber genau am richtigen Tag habe ich in diese Rubrik geguckt und ja.
Verrückt.
Und dann?
Ja, dann habe ich da angerufen. Ich erinnere mich auch noch an die erste Redaktionssitzung. Da waren Manuela Kai, Ahima Bärlage und Birgit Scheuch und Doris Groth. Und ich habe beim ersten oder zweiten Mal auch gleich mein erstes Radiothema, der erste Radiobeitrag meines Lebens dann wurde ergattert, nämlich es gab eine Theateraufführung von der Oper von Gertrude Stein, Dr. Faustus, Lights the Lights. Und da bin ich hingegangen, habe einen Beitrag gemacht und habe mich danach als Newcomer auch sehr gefreut, dass Doris Groth den Beitrag gelobt hat. Ja.
Da fand ich wahnsinnig intellektuell und dachte, oh wow, jetzt ist eine richtige Theater- und Kulturexpertin bei uns im Team. Wir waren ja eher so manchmal auch ein bisschen platt, ehrlich gesagt. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, was du dann gleich so für einen kulturellen Schub in die Redaktion gebracht hast.
Das freut mich ja sehr, weil ich habe damals zwar schon erst ein Jahr in Berlin gelebt und dann bin ich mit meiner damaligen Freundin, das war mittlerweile dann aber eine andere, ein Jahr nach England und hatte also eben auch in Berlin viel gelesen oder eben schon Theaterwissenschaft studiert, aber letztendlich bin ich eine Dorfpomeranze. Ich bin also wirklich in einem Dorf mit 800 Einwohnerinnen geboren und habe aber als Kind schon viel gelesen. Und deswegen ist es eben so, dass ja nicht nur die Menschen, die in Berlin oder Westberlin oder Kreuzberg geboren sind, einen großen Horizont haben, sondern auch Menschen, die aus kleinen Dörfern kommen, weil die können ja auch ihren Horizont erweitern.
Das wollte ich ja nie so wahrhaben, so richtig. Da haben wir oft drüber gestritten. Ne, dass ihr Provinzler doch keine Ahnung habt. Aber natürlich wusste ich es insgeheim natürlich, dass ihr auch Ahnung habt.
Ich wollte gerade fragen, ist das so ein Vorurteil der eingeborenen BerlinerInnen, dass dir häufiger begegnet ist?
Nee, also eigentlich nicht so oft.
Nur von mir.
Aber ich kann es ja auch verstehen, wenn jemand stolz drauf ist, in dieser Stadt geboren zu sein. Aber viele Berliner und Berlinerinnen kommen ja einfach auch aus der Provinz oder von sonst woher. Aber ja, ich habe mich immer konstruktiv mit Manuela gestritten da auch. Und das war vielleicht sogar der erste Streitpunkt, ja.
Aber du bist zu einem Zeitpunkt zu Eldoradio gestoßen, da war die Anfangsphase ja schon lange vorbei, also schon die ganze Kabel- und Hör-1-Geschichte hast du nicht miterlebt, sondern bist, weißt du noch wann dazu gestoßen? Haben wir da schon 24 Stunden gesendet oder war es noch die 4- oder 6-Stunden-Variante?
Weißt du das? Es waren, glaube ich, erst noch 4- oder 6-Stunden-Variante, also 1987 oder 88.
Ah, okay, dann doch relativ früh. Ja, wir haben erst 87 angefangen mit Radio 100.
Ja, nee, dann kam ich 88.
Ah, okay.
Weil du gerade meintest, es gibt auch Gründe, darauf stolz zu sein. Auf die Stadt, vielleicht ist Eldoradio ja auch so ein Beispiel dafür, dass man stolz sein kann. Denn immerhin ist es ja in dieser Stadt entstanden und gegründet worden und jetzt nicht irgendwo anders. Gab es dafür Gründe? Also hätte das auch woanders entwickelt werden können oder war Eldoradio so ein typisches Westberliner Produkt?
Also für mich natürlich absolut ja, weil wie gesagt, ich kann ja nur für die Region sprechen, aus der ich komme. Da wurden ja solche sexuellen Orientierungen absolut unterdrückt, auch schwul-lesbisch sein, wie es damals noch hieß, ist ja auch ein Kulturgut und auch ein kulturelles Erbe. Aber in Bayern hat dieses Erbe einfach nicht existiert. Weder in den Medien konnte man die Filme sehen, so um an diesem Erbe teilzuhaben. Und ansonsten in den Zeitungen ist es nicht aufgetaucht. Und sowas konnte eigentlich nur in Berlin, Westberlin oder vielleicht noch Hamburg gegründet werden, so ein Radiosender. Aber in Bayern auf keinen Fall und einfach auch nirgendwo, wo CDU oder SPD irgendwie das Sagen haben.
Ich eile jetzt mal zur Ehrenrettung der bayerischen Provinz herbei, ungeahnterweise, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben mit einem linksalternativen Sender in Nürnberg damals kooperiert, nämlich mit dem Radio Z. Also es war durchaus möglich, dass es in Bayern sowas gab, also zumindest zum Ende der 80er Jahre. Radio Z war so ein bisschen unser Partner in Westdeutschland von Radio 100. Wir haben auch öfter mal Sendungen getauscht, wenn ich mich erinnere. Und die hatten auch viele schwul-lesbische Themen tatsächlich. Und so freie Radiogruppen und freie linke, alternative Gruppen aus dem offenen Kanal und so, die tummelten sich schon auch in Westdeutschland, aber ich glaube nie so radikal und nie mit so einem Gesamtrevoluzzer-Ansatz wie Radio 100 war und wie Eldoradio war natürlich ein Gewächs der Westberliner Szene, aber wir hatten auch Verbündete in Westdeutschland, die im Kleinen und manchmal auch Großen Ähnliches gemacht haben. Also will ich der um der historischen Genauigkeit willen doch gesagt haben.
Das ist ja ein großes Glück für die Nürnbergerinnen. Aber als ich 1981 auf den Trichter kam, dass ich lesbisch bin, gab es in meinem 800-Einwohner-Dorf, was ja auch fast 200 Kilometer von Nürnberg entfernt ist, und damals gab es auch kein Internetradio. Also ich kannte, 81 gab es sie sicher auch noch nicht, ich kannte das alles nicht. Das Einzige, was wir dann immer kennenlernten, war Bayern 3 und Thomas Gottschalk. Ja.
Was war denn so das Berlin-Spezifische an Eldoradio? Also dieses Revoluzzer-mäßige, hattest du gerade erwähnt. Könnt ihr das konkret beschreiben? Wie hat sich das ausgedrückt?
Naja, dass wir halt den Luxus auch hatten im Rahmen von Radio 100. Es gab irgendwie, es war nichts verboten. Es gab keine Tabus. Je radikaler, je frecher, desto besser. Und Eldoradio hat es natürlich noch auf die Spitze getrieben. Je sexuell freizügiger, je tabubrechender, desto besser. Und was wir natürlich, also wir kannten wirklich keine Grenzen. Wir haben uns Dinge getraut, da wäre ich manchmal heute noch rot, wenn ich die Sendung von damals höre und denke, wow, hatten wir einen Arsch in der Hose damals. Ja? Das würdest du heute dich nicht mehr trauen und nicht mehr machen, nicht mal schreiben, nicht mal in der Siegessäule schreiben oder sowas. Das war schon, glaube ich, sehr der Atmosphäre in Berlin geschuldet. Und dann gab es ja auch dieses tolle schwul-lesbische Miteinander. Also da haben wir uns ja auch gegenseitig befeuert so ein bisschen. Wer ist jetzt frecher? Wer traut sich mehr? Die Jungs oder die Mädels? Das war ja bei Eldoradio auch sehr speziell, oder? Wie siehst du das, Andrea?
Ja, absolut. Also ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, dass wir überlegt haben, wer frecher war, die Jungs oder die Mädels, aber wir waren insgesamt frech und frei. Und ich weiß auch noch, einmal kam eine Mitarbeiterin, also Birgit Scheuch, die stand irgendwo an einem Postschalter und hat über ihren Walkman die Radiosendung gehört und hat danach zu mir gesagt, boah, das war ja nicht jugendfrei, was du da heute gesagt hast in dem Beitrag. Und also das war einfach für mich auch die absolute Freiheit, dass ich meine eigenen kulturellen Wurzeln entdecken konnte, auch zurückgehen bis Vita, Sackville West, Virginia Woolf, Gertrude Stein, die übrigens auch, deren Familie irgendwann aus Unterfranken ganz in meiner Nähe ausgewandert ist nach San Francisco, und dass ich damit spielen konnte und dass wir im Grunde alles machen konnten, was wir wollten, von einem kleinen Radiobeitrag über zweistündige Sendungen in verschiedenen Teilen, und es war einfach toll. Man konnte so kreativ sein, und also es war einfach, ja, waren paradiesische Zustände für mich.
Was war denn euer Fokus in eurer Arbeit bei Eldoradio? Also wart ihr dann, habt ihr euch selbst gesehen als ein sozusagen Westberliner schwul-lesbischer Lokalsender? Hattet ihr die Idee, sozusagen, keine Ahnung, so eine Art von schwul-lesbischer Tagesschau zu werden? Was war eure Idee dabei?
Na, Lokalsender natürlich, weil das ist mir neulich gerade wieder eingefallen, unsere Sendeantenne stand oben auf dem Hochhaus am Halleschen Tor, was früher Postcheckamt hieß, Postgiroamt später, heute sollen da so Luxuswohnungen rein. Das ist dieses Hochhaus, in dem auch der Berliner Tatort manchmal das Kriminalkommissariat rein verlegt. Da oben stand die Antenne drauf und die hat nicht so weit gesendet. Also schon an den Rändern von Westberlin war der Empfang manchmal schlecht. Aber wir haben ja über die Mauer hinweg gesendet. Also wir waren ein Berliner Lokalsender, zwar der nur innerhalb der Stadtgrenzen empfangbar war, aufgrund der Reichweite der Antenne. Wie Andrea schon sagte, Internetradio gab es noch nicht. Aber wir haben über die Mauer hinweg gesendet und haben sehr viele Hörer und Hörerinnen in Ostberlin gehabt. Was natürlich für die schwul-lesbische Community in Ostberlin sehr speziell war. Und da sind natürlich auch Welten aufeinander getroffen, weil wir da an Freiheit und an Großzügigkeit und Selbstverständnis versendet haben in schwul-lesbischen Belangen. Da konnten die in Ostberlin ja zum Großteil nur von träumen. Und das hat aber auch sehr viel bewirkt in Ostberlin. Das weiß ich. Wir hatten da viele Kontakte und haben viele Briefe bekommen. Und ich weiß, dass wir da sehr viel gehört wurden. Und wiederum haben wir auch Inhalte von denen bekommen. Die haben uns halt dann Termine geschickt, die wir dann wieder erzählt haben im Radio bei diesen Terminhinweisen, so gesehen auch ein bisschen Tagesschau, weil wir auch so Mini-Meldungen ja auch hatten und Terminhinweise, also so ein bisschen wie die Siegessäule im Radio, und haben dem auch irgendwelche inoffiziellen Partys oder Gruppentreffen in Ost-Berlin durchaus bekannt gegeben.
Wenn ich da einhaken darf, ein Beispiel, wo gleich ein Veranstaltungshinweis West und ein Veranstaltungshinweis Ost-Berlin kam, den spiele ich mal kurz ab.
Neu in Berlin, immer noch nicht schwul, dem kann abgeholfen werden in der Friedrichstraße 12, nämlich bei der allgemeinen homosexuellen Arbeitsgemeinschaft, U-Bahn Hallisches Tor. Dort trifft sich immer die neuen Gruppe und zwischen Stricknadeln und Fobo-Flugblättern kümmert man sich gerne reizend um das Frischfleisch.
Ja, ein Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen aus der Ostzone für die Vorbereitung des homosexuellen Standes bei den Kirchentagen in Ost-Berlin vom 24. bis 28. Juni wird noch die Mitarbeit und Unterstützung von Schwulen und Lesben aus der Ostzone benötigt. Kontaktadresse ist Sandra Kaliga-Rieden.
Ja, der Name ist ein bisschen schwierig, offensichtlich auszusprechen.
Kaligari, wir haben tatsächlich Postadressen damals durchgegeben. Das war übrigens Angela Gobelin, die ja auch im Podcast
Gast ist. Hätte ich jetzt nicht erkannt.
Und der andere war Uwe F. Götz, Mitbegründer von Eldoradio.
Welchen Stellenwert hatte denn Ost-Berlin so für eure Arbeit? Also habt ihr da drüber nachgedacht? Schwamm das am Rande so mit? Habt ihr bewusst überlegt, was kann man da machen? Sollte man da was machen, indem man, keine Ahnung, offen ist, indem man Aufrufe macht. Wie war das?
Ja, ich glaube, das mit den Aufrufen und so weiter, das würde ich lieber Manuela überlassen, weil ich damals als jetzt Autorin oder Reporterin, da habe ich nicht so dran gedacht. Allerdings habe ich 1983 bei meiner Abiturfahrt nach Prag schon ein Mädel aus Leipzig kennengelernt. Ich habe in der Schule die Geschichte der DDR kennengelernt, wollte gerne jemand aus der DDR kennenlernen. Und von da an hat sich eine Ost-West-Freundschaft entwickelt. Sie war zwar hetero, aber ich war verknallt in sie. Und als ich ihr gesagt habe, dass ich lesbisch bin, fand sie es auch nur cool. Und es war nicht das Ende der Freundschaft. Und ich bin damals sowieso, schon bevor ich in West-Berlin war, habe ich sie einmal im Jahr getroffen. An der Weltzeituhr am Alexanderplatz. Und dann war das natürlich für mich noch leichter, als ich in Berlin wohnte. Aber ich habe mir da eigentlich über die Radioarbeit für Ost-Berlin nicht so viel Gedanken gemacht wie Manuela.
Ich kann eine sehr tolle Anekdote dazu beisteuern. Irgendwann kriegten wir einen Brief von einer Hörerin, Babsi S. Punkt, die uns schrieb, sie ist 19 oder so, die war relativ jung und sie hat durch Zufall Eldoradio im Radio gefunden und hört es jetzt immer heimlich unter der Bettdecke in ihrem Studentinnenwohnheim in Potsdam. Und also bis Potsdam sind wir irgendwie gedrungen, sendemasttechnisch. Und sie hätte nach ihrem Coming-out, was schon ein paar Jahre zurückliegt, irgendwie totale Schwierigkeiten gehabt, hat mehrere Selbstmordversuche hinter sich gehabt und psychische Zusammenbrüche und so. Und dass es diesen Sender gibt, dass sie diese Sendung ein- oder zweimal die Woche hören kann, gibt ihr einen Lebensinhalt so ungefähr. Es war total emotional und dramatisch. Und dann haben wir ihr zurückgeschrieben, hey, willst du uns mal erzählen, wie dein Leben im Osten so ist und so? Wir suchen immer nach auch im realen Leben, was wir auch dann im Radio irgendwie widerspiegeln könnten. Und dann haben wir uns am Alexanderplatz an der Weltzeituhr, du hast es gerade erwähnt, Andrea, mit Babsi S. Punkt getroffen. Das sind, glaube ich, Cordula, Birgit und ich nach Ost-Berlin eingereist und da haben uns mit Babsi getroffen. Die hat uns dann ihr Zimmer im Studentenwohnheim in Potsdam gezeigt, wo sie ein Viererzimmer hatte mit so Doppelstockbetten, also der absolute Horror. Es war wie beim Militär. Wir sind da so heimlich mit ihr rein, so am Pförtner vorbeigeschlichen und dann hatte sie, und da habe ich wirklich fast angefangen zu heulen, ein selbstgebasteltes großes Eldoradio-Logo aus Pappe mit so rosa, das war dieser rosa Winkel mit dem Schriftzug Eldoradio, das hatte sie an ihrem Bett hängen, in ganz groß. Und das hat mich so gerührt und dachte so, wenn wir auch nur einer so einer jungen Lesbe so viel Halt geben können mit dieser Sendung, dann ist schon so viel gewonnen. Und durch solche Eindrücke habe ich tatsächlich die Bedeutung von Eldoradio für Schwule und Lesben in Ost-Berlin nochmal ganz anders gesehen und dachte so, das ist so wichtig, dass die mal hören, dass sie nicht alleine sind und dass es Menschen geben, die Spaß haben an Homosexualität. Und das war wirklich total wichtig und auch bewegend, auch die anderen Briefe, die wir bekommen haben aus Ost-Berlin und so.
Ich kann mal einen abspielen, du moderierst den an, Manuela. Du fängst an mit Nina Hagen, aber dann geht es relativ schnell zum Brief. Nina Hagen auch aus Ost-Berlin ursprünglich, glaube ich, ne?
Ja.
Oder aus der DDR jedenfalls.
Aus Ost-Berlin, sowas von Ost-Berlin.
Nina Hagen hat ja auch mal über ihre Vergangenheit in Ost-Berlin gesagt, als sie gefragt wurde, ach ja, da sind doch alle lesbisch sowieso.
Und genau darum haben wir wahrscheinlich auch so viele interessierte Hörer und Hörerinnen in der DDR. Das merken wir spätestens immer dann, wenn wir Hörerpost von dort bekommen. Der nun folgende Brief hat uns bewusst gemacht, wie wenig wir eigentlich wissen über die dortige Situation von Lesben und Schwulen.
Es schreibt euch ein ganz verzweifeltes Mädchen aus der DDR. Ich habe eure Sendung am Sonntag sehr aufmerksam verfolgt und bin wahnsinnig davon beeindruckt. Mich hat erschrocken, dass ihr so offen und ehrlich über das Problem der Lesben und Schwulen redet. Bei uns ist das ganz anders. Wenn jemand schwul oder lesbisch ist, wie ich, so traut man sich nicht, es offen zu bekunden. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Und da habe ich einfach beschlossen, euch zu schreiben. Hier findet man, wenn überhaupt, nur sehr schweren oder gar keinen Kontakt zu Lesben. Schwule sieht man viel. Es wird so viel in Zeitungen, in Jugendmagazinen über die Homosexualität berichtet. Und dass es nichts Unnormales, nicht krankhaft oder sonst was ist. Aber ich glaube, man kann die althergebrachten Vorurteile nicht abbauen. Wird hier ein Mensch entdeckt, der anders ist, fühlen sich viele verunsichert. Sie wissen nicht, wie man sich einem Schwulen oder einer Lesbe gegenüber verhalten soll. Die Reaktion ist Abwehr. Unsere Art der sexuellen Orientierung wird nicht akzeptiert, eher abwertend behandelt. Das ist echt furchtbar für uns. Allein schon, wenn man Eldoradio hört, wird man schief angesehen. Am liebsten würde ich mich noch heute in die S-Bahn setzen und zu euch fahren.
Ja, also immerhin hat sie es ja erzählt, dass sie Eldoradio offensichtlich hört und irgendjemand auch was damit anfangen konnte. Aber es ist natürlich schon ein ziemlich trauriger Brief. Das war nicht die Babsi, die du gerade angesprochen hast.
Keine Ahnung, könnte auch Babsi gewesen sein oder eine von vielen Babsis, die in Ost-Berlin unglücklich waren. Aber ich kann noch eine andere tolle Anekdote dazu erzählen. Das hatte ja dann im November 1989 ein Ende und wir haben auch öfter mal große Partys von Eldoradio aus organisiert und auch um Geld zu generieren, um uns zu finanzieren unter anderem. Und da haben wir, ich glaube Mitte November hatten wir eine große Lesbenparty, die erste und einzige reine Lesbenparty, die Eldoradio organisiert hat. November 89, wie gesagt, im Ex im Mehringhof. Und dann kam der Mauerfall plötzlich und dann haben wir gesagt, ja, dann kommen ja jetzt bestimmt auch welche aus dem Osten. Wie machen wir das mit dem Eintrittsgeld und so? Und dann haben wir gesagt, naja, die kommen dann halt, die zahlen dann symbolisch das Gleiche in Ostmark. Mal sehen, was wir dann mit der Kohle machen. Und haben mit dem Ex im Mehringhof, es war ja diese linksalternative Kneipe im Mehringhof, und haben mit denen am Tresen gesprochen, sag mal, wir erwarten hier ein paar Leute aus dem Osten, können die ja einfach ihr Bier in Ostmark bezahlen, sonst stehen ja hier voll doof rum und so. Ja, ja, alles kein Problem. Und dann kamen, glaube ich, 300 Frauen aus Ost-Berlin. Andrea, erinnerst du dich an diese Party? Ich glaube, da hat sogar Angela noch mit ihrer Band gespielt. Und also wie gesagt, November 89 im Mehringhof, da waren, glaube ich, 700 Frauen oder so. Und knapp die Hälfte dann aus Ost-Berlin und die haben gefeiert wie die Blöden natürlich, weil ne, ihre erste West-Lesben-Party war das für viele, ja, und das war so toll, also die Begegnung da, das war so lustig und das war wie so für uns gegenseitig, wir haben den ersten Kontakt mit Aliens, das war wirklich toll. Erinnerst du dich, Andrea?
Also an diese Party, muss ich jetzt leider sagen, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, dass, ich weiß nicht, wann war die Währungsunion, 1990 oder 91, da hatten wir eine große schwul-lesbische Party in der Klosterstraße und da
in Ost-Berlin.
Ja, und das war für mich einfach eine der besten Partys ever. Und ja, also wir hatten einfach tolle Partys dann, Ost und West vereint und ja, war toll.
Ich weiß noch, wir haben in Eldoradio Betriebsausflug dann nach Ost-Berlin gemacht, um diese Tausenden von Ostmark, die wir dann plötzlich hatten, auszugeben. Und dachten, ja, was auf dem Waffel. Und wir haben gesoffen, bis wir unterm Tisch lagen und das Geld wurde und wurde nicht alle, weil es alles so billig war in Ost-Berlin.
Was war so toll an der Party in der Klosterstraße? War das auch so, ausgelassen, wie du das gerade beschrieben hast.
An die erinnere ich mich jetzt wiederum nicht mehr. Andrea, wo
war die? Einem riesigen Gebäude mit vielen Stockwerken, Trepp auf, Trepp ab. Es war wahnsinnig voll und alle haben sich gefreut. Es war eine tolle Musik, eine tolle Stimmung. Und ich habe das einfach bis heute in so wahnsinnig guter Erinnerung. Ja, war einfach toll.
Ich würde gleich gerne noch auf den Mauerfall zurückkommen, aber vorher noch mal ganz kurz in die Zeit von vor dem Mauerfall zurückgehen, also ein paar Monate. Was ich mich da frage oder gefragt habe, ist, wie jetzt nicht für Eldoradio, sondern für euch selbst, wie sehr hat da Ost-Berlin zum Beispiel im politischen Denken eine Rolle gespielt? Also war das in bestimmter Art und Weise vielleicht auch ein Vorbild? Manche Paragraphen sind vorher abgeschafft worden, die DDR, bevor sie im Westen abgeschafft wurden. Hat man sich daran orientiert irgendwie oder war das eben doch hinter der Mauer ganz woanders?
Also ich habe zwar in der Schule, in der politischen Weltkunde, haben wir über die Geschichte der DDR gesprochen und es war ja auch der Grund, warum ich gerne jemand aus der DDR kennenlernen wollte. Aber es ging jetzt dann nicht so sehr ins Detail. Also ich wusste jetzt beispielsweise nicht so ganz genau, dass Frauen ja einfach auch die Situation von Frauen in der DDR, berufstätigen Frauen, auch mit Kindern, viel, viel besser war und so weiter. Über die Gesetze selbst wusste ich nicht so viel. Insofern kann ich da jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Wie war das bei dir, Manuela?
Naja, wir linken Utopisten dachten natürlich damals, irgendwas muss ja im Sozialismus besser sein als im Dreckskapitalismus. Und ich hatte sehr viele Illusionen, sowohl über die Sowjetunion als auch über die DDR. Die hörten immer dann auf, wenn man da hingereist ist und die Realität sah und dachte, ach du Scheiße, ja, das ist ja super anstrengend und auch so freudlos. Und wenn du eben aus dem Westen kommst, wobei West-Berlin für viele ja auch schon sehr freudlos war und sehr arm einfach, war das für uns einfach die linke Utopie, die wir uns unter dem Leben im Nicht-Kapitalismus vorgestellt haben, eine ganz, ganz andere. Und also da bin ich völlig auf dem Boden der Tatsachen dann aufgeschlagen. Und bei meiner, ich glaube, ersten so fürs Radio Recherchereise, da haben wir uns damals mit dem Sonntagsclub getroffen. Wir haben vorsichtshalber keine Aufnahmen gemacht, sondern nur schriftlich mitgeschrieben, weil man wurde ja beim Grenzübergang auch immer durchsucht und da wollte ich jetzt keine Kassetten haben mit irgendwelchen Interviews, wo die Leute in der DDR dann Ärger kriegen. Also habe ich nur mitgeschrieben. Wir haben uns mit dem Sonntagsclub getroffen und das weiß ich noch ganz genau, das ist ein Satz, den ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Die Vorsitzende vom Sonntagsclub damals oder Vereinsvorsitzende oder wie das da hieß, die hat mir die Hand geschüttelt zum Schluss unseres Gesprächs und gesagt, und eins will ich nochmal gesagt haben, der homosexuelle Werktätige ist für die sozialistische Gesellschaft sehr viel wertvoller als jemand, der Familie und Kinder hat. Danach habe ich 5 Minuten den Mund nicht mehr aufgekriegt, sowas hatte ich noch nie gehört. Und auch diese Entschlossenheit, mit der sie das sagte. Und
also sie war richtig überzeugt davon auch.
Die war total überzeugt und ich bin völlig vom Glauben abgefallen gleichzeitig.
Kannst du noch das noch ein bisschen erklären? Was waren deine Illusionen, die du vorher hattest und wie sind die geerdet worden? Oder wie bist du enttäuscht worden? Das ist eigentlich ein schönes Wort, Enttäuschung. Die Täuschung war dann weg.
Naja, zum einen von den Schwulen und Lesben im Osten, die halt eher so systemtreu waren, Stichwort wir als homosexuelle Werktätige sind wertvoll für die sozialistische Gesellschaft, ohne jegliche Kritik an der Unfreiheit, die dort herrschte, an der Zensur, die dort herrschte, an dass man sowas wie Eldoradio nur heimlich hören durfte, dass man nicht reisen durfte und dass eben auch viele, auch lesbische Frauen zum Beispiel in der Psychiatrie gelandet sind, als nicht weil sie psychische Probleme hatten, sondern weil ihnen das verordnet wurde, weil sie durch ihre Homosexualität zu einem praktisch Krankheitsfall gemacht wurden von der DDR-Psychiatrie. Und dann habe ich mich auch mal mit so Kirchengruppen getroffen, das waren ja die Oppositionellen. Es gab meines Wissens nach zwei verschiedene Lager in der DDR, die systemtreuen Schwulen und Lesben, die eigentlich die DDR so cool fanden, aber eben nur dafür gekämpft haben, dass sie eben ihre Homosexualität ausleben durften. Und die anderen, die waren in der Kirche organisiert, da gab es eben diese Lesben in der Kirche, in der Gethsemane-Gemeinde im Prenzlauer Berg, mit denen habe ich mich mal getroffen und die waren total frustriert, weil sie halt ständig überwacht wurden, weil sie die Stasi im Nacken hatten und weil es ständig Denunziantentum gab und diese Miefigkeit und Piefigkeit, die dachte ich, würde sich die deutsche Piefigkeit, die war im Sozialismus leider genauso gegeben wie im Westen. Und da hatte ich mir irgendwie Illusionen gemacht, dass der Sozialismus nicht so spießig ist und nicht so piefig und so Denunziantentum und Kleingeist nicht so herrscht. Und das war da genauso. Und blöderweise für die Opposition dann in Ost-Berlin sind ganz viele von diesen Lesben und Schwulen, die in der Kirche waren, also in diesen Kirchenkreisen, das hatte mit der Kirche an sich eigentlich gar nichts zu tun, die sind dann ausgereist. Also sind gegen der politischen Bewegung verloren. Ne?
Hattest du auch solche Erlebnisse, Andrea? Warst du ab und zu mal in Ost-Berlin oder bist du mehr in West-Berlin geblieben in deinen Berliner Jahren vor dem Aufall?
Naja, ich war ja eben seit 1983 zum ersten Mal in Leipzig 2 Jahre und dann habe ich meine Leipziger Freundin immer in Ost-Berlin am Alexanderplatz getroffen und wir haben uns eben einmal im Jahr getroffen, per Brief verabredet und einmal haben wir uns auch verpasst. Das war an einem Sonntag, nachdem das Tschernobyl-Reaktor-Unglück war und ja, also ich war schon auch regelmäßig in Ost-Berlin, aber eher um eben da meine Freundin Ute zu treffen und meine lesbischen Fühler hatte ich da noch nicht so ausgestreckt.
Und wie war das für dich? Hattest du, hast du bei den Gesprächen mit ihr was gelernt über die DDR und das Leben in der DDR, was dir vorher vielleicht nicht so klar gewesen wäre?
Genau, eine Sache fällt mir jetzt doch noch ein zu den Regeln oder besseren Gesetzen in der DDR. Ute kam nämlich aus einem Waisenhaus und wurde von ihrer Mutter, die alleinstehend war, adoptiert. Die Mutter war damals schon 40 Jahre alt. Das fand ich sehr erstaunlich, weil das ging in der Bundesrepublik nicht, dass eine alleinstehende Frau ein Kind adoptieren konnte. Und dann, wir haben uns einfach nur gefreut, dass wir gemerkt haben, wir sind zwar in 2 verschiedenen politischen Systemen aufgewachsen, aber wir sind Geistesverwandte und wir waren einfach fasziniert, so die Welt der anderen kennenzulernen. Und als ich sie besucht habe, habe ich ja auch ihre gleichgesinnten Freunde und Freundinnen kennengelernt und das war einfach fantastisch für uns und wir haben dann halt immer nur so Witze gemacht, naja, wenn du Rentnerin bist, dann kommst du auch mal zu mir.
Und dann kam der Mauerfall, habt ihr euch danach dann noch gesehen oder ist das dann direkt eingeschlafen? Das ist
nee, ja überhaupt manchmal, nicht, wir sind ja heute noch befreundet, jetzt seit über 40 Jahren und das Erstaunliche war, sie lebte ja dann, also mittlerweile in Dresden, hat studiert und sie hatte ja kein Telefon, die Leute in der DDR hatten ja die wenigsten ein Telefon, wir konnten also nicht telefonieren. Und ich weiß nur, einen Tag nach dem Mauerfall, es war ein Tag, da war Eldoradio Redaktionssitzung und wir sind oft nach der Redaktionssitzung noch was trinken gegangen und dann kam ich nachts um 1 nach Hause und ich wohnte in dem Neuköllner Haus. Da konnte man ja unten, da wurde ab um 8 Uhr die Tür abgeschlossen mit diesen komischen Steckschlüsseln. Und irgendwie kam ich nachts um 1 nach Hause und sie lag einen Tag nach dem Mauerfall auf dem Treppenabsatz vor meiner Wohnung und hat schon geschlafen, hat auf mich gewartet. Also irgendwie kam sie in das Haus und sie kam sofort, nachdem die Mauer gefallen ist, angefahren. Und ja, wir waren dann weiterhin befreundet und jetzt lebt sie auch schon seit über 30 Jahren in West-Berlin.
Toll. Kannst du dich noch erinnern, Manuela, was du gemacht hast am Abend des Mauerfalls?
Ich weiß, was ich den ganzen Tag gemacht habe, weil ich hatte Frühdienst bei Radio 100 und ich habe die Morgensendung moderiert. Und ich habe praktisch als Erste verkündet bei uns im Sender, dass die Mauer offen ist und habe es überhaupt nicht verstanden. Ich hatte, eben weil ich um 5 schon am Sender sein musste, das alles verschlafen damals, beziehungsweise habe meine damalige Freundin rief mich an, du musst hier kommen zum Grenzübergang, lala, die Mauer ist offen. Und ich habe so völlig verpennt, ich sag, du hast so einen Knall, was hast denn du getrunken? Und habe wieder aufgelegt und bin am nächsten Morgen zum Radio gefahren und dachte, warum riecht denn das hier so nach Zweitakter-Benzin? Warum fahren hier überall Trabis rum? Was ist denn hier los? Ich habe es nicht überrissen. Ich habe es absolut nicht überrissen, bis ich vor dem Mikrofon saß am 9. November, am 10. November war es ja dann, Freitag, der 10. November, 6.30 Uhr. Habe ich die ersten Nachrichten gesprochen, bevor ich um 7 Uhr die Sendung moderierte und habe dann ins Mikro gesagt und seit gestern Nacht und bla bla ist die Mauer offen und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich es erst verstanden und habe dann diese Morgensendung moderiert und wir hatten natürlich nur Leute aus Ost-Berlin, die ins Radiostudio kamen, einfach so, hier, ich will mal erzählen, wer ich bin und so alle, wir hatten so offenes Mikro stundenlang und ja, und dann ging der Tag so weiter und wir hatten, wie Andrea schon sagte, abends unsere freitägliche Eldoradio-Redaktionssitzung im Manometer und waren natürlich auch völlig von der Rolle und haben das gefeiert und uns besprochen, was machen wir denn jetzt und so. Und waren uns aber nicht bewusst, wie viel das für unser Leben verändern sollte.
Und ihr hattet dann 3 Tage später auch nochmal eine richtige Diskussionsrunde bei Eldoradio mit HörerInnen aus Ost-Berlin. Und das hast auch du moderiert, Manuela. Hier die Erinnerung.
So, jetzt kommen wir also zu unseren Studiogästen hier. Alle sind sie aus Ost-Berlin, der Hauptstadt, wie mir eben gesagt wurde. Wie könnten wir das vergessen? Im Studio sind also Christoph, Ulf, Babsi, Carmen und Diana, alle aus Ost-Berlin, alle zum ersten Mal im Westen. Und ich frage euch mal ganz blöd, wie ihr das hier findet.
Na, ich glaube, jeder findet es überwältigend. Und es folgt eigentlich gleich die Frage auf dem Fuße, warum hat man uns nicht schon eher gelassen? Ich war am Freitag schon mal hier. Selbstverständlich gehe ich wieder nach Hause. Ich habe dort meine Verwandten, Bekannten und überhaupt meine ganzen Leute, die ich so kenne. Hier ist es interessant, man muss erst sehen, wie es wird. Und ich finde es irre, ja.
Findet ihr es auch irre?
Also ich finde es ganz toll, mir fehlen eigentlich die Worte, obwohl ich aus Sachsen bin und die schwatzhaften Sachsen ja viel reden, aber zu diesem Anlass, also ich finde es überwältigend, das erste Mal in West-Berlin sein zu dürfen. Ich war am Freitag schon das erste Mal, früh um 8 wollte ich eigentlich zu meiner Dienststelle gehen und denke, versuch's das doch mal an der Grenze, ob das stimmt mit diesem visafreien Durchgang, und es stimmt, und dann war ich einfach drüben und dann musste ich glattweg mal in die Frauencafés gehen. Erstmal in die Lesbencafés.
Und wie waren die Lesbencafés?
Ach, ich habe die Schokokaffee oder Schokoladenkaffee da gefunden nach langem Irrweg. Bin ich erstmal in der Fabrik da hier in diesem Gebäude gelandet und habe alle gefragt, da die Dame, die Pelze herstellt oder was, wo denn hier das Lesbencafé ist. Ich habe dann aber zum Schluss dann erfahren, dass es nicht nur ein Lesbencafé ist, sondern eigentlich ein gemischtes Kaffee, aber mir war es egal, ich bin eine offene Lesbe, ich habe konkret gefragt, wo das Kaffee ist.
Und ja, und Ihre Reaktion, wie war die?
Die haben geguckt, dass ich da so erstmal irre gegangen bin, und dann war ich endlich da.
Jetzt frage ich euch mal einfach, ich weiß nicht, ob ihr das so schon einschätzen könnt, aber wenn ihr jetzt mal sagen solltet, was ihr von Unterschied seht zwischen den Schwulen- und Lesbenläden, die ihr hier bisher gesehen habt, und denen drüben, was fällt euch da auf, was anders ist, hier außer dass es knackend voll ist?
Ja, zum Beispiel muss man auch sagen, in Ost-Berlin, da gibt es keine Diskos und Cafés, wo es nur Frauen gibt. Das ist eben alles gemischt, schwule Männer und Lesben. Und hier hat man eben die Möglichkeit, in Cafés zu gehen, wo man nur Frauen trifft. Und da ist sicherlich dann auch letztendlich die Auswahl viel größer, wenn ich mal so sagen darf. Das ist alles
die Auswahl an Frauen, meinst du?
Die Auswahl an Frauen, das ist unheimlich toll, ja.
Ja. Jetzt ist es denn gerne so bei euch, wie es hier ist?
Naja, also ich meine, nicht so direkt, aber ich meine mehr Clubs und Cafés und Diskotheken und mehr Gesprächsrunden. Ja, also
das ist eben nicht. In nächster Zeit also öfter hier sein.
Ja, auf jeden Fall, ja. Das ist im zwei, drei Mal in der Woche kommen oder so abends hier in eine Disco gehen und Leute quatschen.
Wenn man sich die Sendung auch kurz davor schon anschaut von Eldoradio, habt ihr erstaunlich häufig aus Ost-Berlin berichtet, auch häufig natürlich über Protestbewegungen, über die Gründung von NGOs, würde man heute sagen, wie sagt man damals, Initiativen vielleicht. Hattet ihr, oder vielleicht auch du besonders, André, hattet ihr das Gefühl, dass das schon in der Luft lag, so ein Wandel, und dass das jetzt passieren könnte? Du ja nicht, Manuela, hast gerade schon gesagt, du hast nicht geglaubt, aber bei dir, Andrea?
Ich vermute ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch, ich hatte 2 schwule amerikanische Freunde, die hier in Berlin waren und auch teilweise in meiner Wohnung gewohnt haben. Die waren auch unheimlich interessiert an den politischen Vorgängen 1989 in Ost-Berlin. Und wir waren am 3. oder 4. November an einem Samstag zu dieser riesigen Demo in Ost-Berlin, wo, ich glaube, 2 Millionen Menschen demonstriert haben. Das war gigantisch. Und danach hat mich sogar eine Freundin aus New York angerufen und hat gesagt, ich habe diese Demo in der News gesehen und das ist ja Wahnsinn. Und also irgendwie, da lag schon was in der Luft, auch die ganzen, die vielen Menschen, tausende von Menschen, die über Ungarn geflüchtet sind. Also irgendwie, ja, ich denke schon, dass da so ein Hauch von alledem schon in der Luft war.
In der Luft, glaube ich, lag es, aber dass die Mauer in dem Sinne wirklich so fällt, dass der Staat DDR dann innerhalb von wenigen Monaten abgeschafft wird, das lag für mich nicht in der Luft. Also nachdem dann Honecker weg war und da sich diese Demos dann waren und so, da, klar, dachte man, Mann, was passiert da jetzt? Aber mit dem Mauerfall, mit dem Ende des ganzen politischen Systems, sowohl in der DDR und dann Sowjetunion, der ganze Ostblock, dass er sich auflöst, da hätte ich Stein und Bein damals geschworen, dass das unmöglich ist.
Welche Erwartungen hattest du, Andrea, dass du dann in der Zeit danach, was hast du gedacht, was passiert? Und jetzt vielleicht auch im Rückblick, sind diese Erwartungen ja erfüllt worden oder hat man sich da falsche Hoffnungen gemacht?
Also ich glaube, damals haben sich so viele Ereignisse überstürzt, dass man so noch so gar nicht in die Zukunft denken konnte. Ich habe mich einfach nur gefreut, dass die Mauer weg war und dass alle jetzt die Westberliner in alle Richtungen reisen konnten, ohne diesen furchtbaren Grenzkontrollen und so weiter. Und vor allem auch, dass die Menschen in der DDR viel mehr Freiheiten hatten und so weiter. Und viel mehr habe ich mir damals nicht gedacht und habe mich halt persönlich auch gefreut, dass ich eben auch meine Freundin in der DDR, dass es jetzt ein Austausch ist, dass sie mich besuchen kann, dass ich sie besuchen kann. Es war ja dann auch so, dass sie auch mal zu meiner Familie zu Besuch kommen konnte und so. Also ich habe mich nur einfach gefreut, dass diese wahnsinnige Freiheit war.
War das, wenn man sich jetzt die schwul-lesbische Community anschaut, war das so, dass dann auch bei Eldoradio zum Beispiel mehr Schwule, mehr Lesben aus Ost-Berlin kamen und da mitarbeiten wollten? Erinnerst du dich da?
Nee,
blöderweise nicht.
Doch,
ich glaube, der Sven, oder?
Genau,
Sven
unser Jüngster dann.
Der, ja, kam, das war der war toll. Der Jüngste, ja. Und der war wirklich noch ein ganz klein irgendwie. Der kam aus Ost-Berlin, glaube ich, und der kam, aber der war lange Zeit der Einzige. Also viel war da nicht geboten.
Gut, ja, hätte ja sein können, nachdem das ja vorher im Osten ja durchaus, in Ost-Berlin durchaus auf Resonanz stieß. Aber wahrscheinlich waren alle auch stark beschäftigt mit den Änderungen, die es dann halt so gab, auf jeder Hinsicht. Ja, wir müssen ja zum Schluss kommen, Andrea. Vielleicht eine Abschlussfrage oder vielleicht eine doppelte in dem Fall. Wenn du so zurückschaust, wie würdest du sagen, hat West-Berlin dein Leben geprägt und vielleicht damit zusammenhängt, ja, wie wäre dein Leben anders verlaufen, wenn es Eldoradio nicht gegeben hätte?
Oh, also West-Berlin hat mich einfach unterstützt dabei, mich zu verwirklichen. Ich habe halt an der Freien Universität deutsche Literatur studiert und Film- und Theaterwissenschaft. Und Berlin ist eine tolle Film- und Theaterstadt. Und der Kanon, der Literaturkanon an der Freien Universität, der war absolut modern. Meine Schwester hat damals ein Jahr in Chicago studiert. Und also das war einfach fabelhaft auch zu sehen, wie mondän die Freie Universität da auch war. Also ohne Eldoradio, das kann ich mir gar nicht jetzt vorstellen, wie das gewesen wäre. Da hätte mir sehr, sehr viel gefehlt. Eben auch für mich war Eldoradio, natürlich habe ich da journalistisch auch immer einen Teil meines persönlichsten Lebens ausgelebt, aber das war für mich so eine wahnsinnige Bereicherung und auch so eine Selbstentdeckung, so eine Reise nach innen und auch zu sehen, was ich und viele andere, was wir für innere Schätze haben, die aber erstmal freigelegt werden müssen. Also ich kann und mag es mir gar nicht vorstellen, dass ich diese Erfahrung nie gemacht hätte. Aber mit Eldoradio und überhaupt in Berlin anzukommen, nach dieser dunklen Zeit in Bayern des Nichtwissens ist einfach, ja, das war einfach so wie nochmal geboren zu werden und einfach going back to your roots.
Wow, das ist ein Schlusswort, ja. Vielen Dank, Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute dabei warst und mit uns diese Erinnerungen geteilt hast an Berlin in dieser einmaligen Zeit, die ja weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Oder wie man sonst immer sagt, thanks for having me.
Wer hat diesen Podcast möglich gemacht und unterstützt? Das sind so einige, bei denen wir uns bedanken, nämlich das Archiv des Schwulmuseums und der Robert-Havemann-Gesellschaft. Von denen haben wir die Kassetten bekommen, die wir jetzt innerhalb dieses Projekts auch digitalisieren konnten und aus denen ihr die Ausschnitte gehört habt. Das haben wir zu verdanken der Faktura GmbH und Yes We Scan. Die haben das nämlich digitalisiert. Und wir danken der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, die mit der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung diese Podcast-Serie finanziell unterstützt hat. Vielen Dank dafür.
Ja, und wenn euch diese Episode des Eldoradio Podcasts gefallen hat, dann schaut doch vorbei bei Spotify, bei Deezer oder bei jeder anderen Podcast-Plattform. Dort könnt ihr nämlich auch die anderen Folgen entdecken. Und wenn ihr mögt, dann lasst uns 5 Sterne bei Apple Podcasts. Dadurch helft ihr anderen, den Podcast zu finden, weil wir dann dort weiter nach oben gerankt werden. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Keine Tunte geht mehr tanzen, alles bleibt jetzt daheim und zieht sich über kabelschwules Radio rein. Hitzig, spritzig, flitzig, witzig und alles muss es sein. Manche hören es zusammen, manche hört es allein. Und alle zusammen singt der Tuntenchor, das ist Eldoradio, der Dildo fürs Ohr.